Heute haben wir ganz besondere Gäste. Wir haben Rebecca und wir haben Daniel von Psychology Jungle. Und heute haben wir noch eine Jana zu Gast, nämlich Dr. Jana Montassa. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast mal wieder, nämlich Dr. Lisa Leiner. Dr. Elisabeth Brandebusemeier ist unsere Gästin. Wir haben nämlich Jolle zu Gast. Hallo Jolle.
Hallo Karim, und ich muss als allererstes mal beglückwünschen, dich und mich auch ein kleines bisschen.
Ja.
Alles Gute zur 50. Folge.
Ebenso. Was ist das? Ist das goldenes Jubiläum oder wie?
Goldene Hochzeit. Goldene Podcast-Folge. Die goldene Podcast-Folge. Das ist ein schöner Folgentitel. Das passt auch sehr gut zu unserem Inhalt.
Schon. Aber ist das denn so? Nicht, dass das nachher irgendwie, weil ich nicht... Diamanten oder was weiß ich irgendwie ist.
Ach, wir werden das schon noch rausfinden. Und wenn nicht, dann heißt es halt trotzdem so. Ich glaube, für Podcast-Folgen gibt es keine vorgefertigten Jubiläumstabellen.
Sehr gut. Okay, finde ich gut.
Willst du mal einleiten, was wir heute vorhaben?
Total gerne. Ich finde es total passend. Wir haben das, also man könnte ja denken, wir haben das super krass geplant und dass wir genau auf der 50 landen, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber zumindest für mich war das mehr so Zufall.
Überhaupt und, nicht, ja. Voller Zufall.
Wir hatten ja jetzt 6 Folgen hatten wir Not One More Vet als Thema. Und wir haben viel über geistige Gesundheit in der Tiermedizinerschaft aus allen möglichen Blickwinkeln gesprochen. Und das, was wir heute machen möchten, ist einmal ein Fazit ziehen, so ein Resümee. Und wir sprechen gleich darüber, was uns aus jeder Folge am krassesten im Gedächtnis geblieben ist, sozusagen. Und dann wollen wir so ein bisschen resümieren, was wir jetzt daraus gelernt haben und wie es weitergeht und was mit diesem ganzen Not One More Vet-Thema passiert. Wollen
eigentlich,
wir einfach mal direkt, ja?
Ja, wir machen eigentlich eine Service-Folge hier. Also wer keinen Bock hat, sich die letzten 6 Folgen anzuhören, der kann einfach diese eine Folge hören und kriegt alle Infos auf dem Silbertablett serviert.
Es ist die TLDL-Folge, Too Long Didn't Listen, oder?
Ja, genau, wahrscheinlich.
Also eigentlich müsst ihr nur die erste und die letzte Folge hören, wenn ihr uns labern hören wollt. Es lohnt sich aber, die ganzen Folgen dazwischen zu hören, weil da sehr viel klügere Menschen sprechen.
Ja, die ganzen Gäste waren nur für unsere Information da natürlich, sehr klar. Ey, es hat mir wirklich ultra Spaß gemacht. Wir hatten so coole Leute da, wirklich. Okay, ich habe mich aber noch an was anderes gewöhnt. Und zwar fand ich das ziemlich cool, dass wir die Gäste immer eine persönliche Frage am Anfang gefragt haben. Und ich dachte, ich gebe das jetzt mal an dich zurück. Einfach auch, weil es Jubiläum ist und wir können ja mal was anders machen. Und just because ich will das so.
Okay, ich bin sehr gespannt. Da bin ich nächstes Mal dran. Aber dann hau du mal raus, ja.
Das ist ganz, ganz easy, keine Sorge. Ich wollte dich einfach nur fragen, nämlich auch, weil wir vom Hotel Matze beim letzten Mal gesprochen hatten. Der hat so ein paar Signature-Fragen und eine leih ich mir hier jetzt mal aus. Der fragt nämlich gerne, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Japanisch.
Was? Ach, verrückt. Hey, das ist eine ganz andere Antwort, als ich erwartet hatte.
Was hast du? Oh, da versagt mir die Stimme. Was hast du denn erwartet?
Ich dachte sowas wie mit wenig Schlaf klarkommen, weil deine Tochter zahnt oder irgendwie...
Da habe ich ja jetzt 1,5 Jahre Übung drin.
Okay, oder irgendwie sowas auf einer Metaebene. Aber Japanisch ist ja richtig hands-on und das ist ja... Alter, das ist sau kompliziert, oder nicht?
Also zu dem Schlafthema, ich bin... fucking Pro da drin. Nicht so sehr wie meine Frau, die das noch besser kann als ich, aber wir sind beide sehr, sehr gut da drin in den letzten 1,5 Jahren geworden, mit sehr wenig Schlaf oder sagen wir mal mit sehr vielen Schlafunterbrechungen auszukommen. Aber Japanisch ist, also ich bin ja aufgewachsen so mit Manga lesen und Animes gucken und so und Dragon Ball und ich gucke gerade auf meine Manga-Sammlung da drüben. Und ich wollte das damals immer schon können. Ich hatte tatsächlich auch in der 10 oder so, habe ich mal so einen Kurs besucht, aber dann halt nicht die Disziplin gehabt, das weiterzumachen. Und es gibt ganz tolle Apps, mit denen man Japanisch lernen kann. Und Ja, egal, ich reiche das bei Instagram nach, wie diese Apps heißen. Aber es gibt ganz tolle Apps, die mit denen man erstmal das Alphabet lernt. Und zwar spielerisch über Eselsbrücken. Und ich lerne gerade Hiragana, Katagana, die beiden so Basisalphabete. Und dann später gibt's ja, das Komplizierte ist eigentlich diese Kanjis, weil Kanjis sind die, was im Chinesischen
übernommen sind. Ja, klar, ich weiß genau, wovon du sprichst.
Ich erkläre es ja. Es sind diese Zeichen, die, also Hiragana, Katagana sind, ist immer ein Konsonant, ein Vokal. Und dann werden halt Worte zusammengebaut, wie wir das auch kennen. Aber Kanjis sind, ist ein Zeichen, bedeutet ein Begriff sozusagen. Es gibt ein Kanji für Haus, eins für Feuer, eins für was weiß ich. Und da weiß der durchschnittlich gebildete Japaner so 2.000 bis 4.000. Das Verrückt. Heißt, das ist eigentlich das krass Komplizierte.
Okay, ja gut, das ist mal ein Lernprojekt.
Ne, und erst wenn man Hiragana, Katagana kann, dann macht es Sinn, irgendwie sich der eigentlichen Sprache und Grammatik und so zu widmen. Aber ich wollte das schon immer mal machen und ich dachte, okay, warum nicht jetzt?
Sehr cool.
Hab ja sonst nichts zu tun.
Ja, genau. Also, ne, bist sonst so unterbeschäftigt. Also.
Da muss ich mir für in 2 Wochen was Spannendes für dich überlegen. Okay, cool. Ja gut, jetzt wo wir das geklärt haben und ihr wieder ein bisschen was über mich wisst. Also ich meine, wir klammern mal die Anfangsfolge aus oder die Folge 44, da haben wir beide ja darüber gesprochen, was eigentlich die Datenlage sagt und was eigentlich das Grundproblem ist. Das klammern wir mal aus und dann starten wir direkt mit Folge 45 mit Psychology Jungle, oder?
Yes.
Gut, da waren nämlich Rebecca und Daniel bei uns zu Gast. Das war übrigens das erste Mal, dass wir hier im Studio bei mir zu dritten Podcast aufgenommen haben. Das war eine technische Herausforderung, aber die beiden haben sehr gut mitgemacht, das war sehr nett. Und sag du doch mal deinen ersten Punkt, der dir da so richtig in Erinnerung geblieben ist.
Also, ich kann mich schlecht auf einen begrenzen, aber der, an dem ich mich auf jeden Fall am meisten erinnern konnte, war erstmal der mit diesem Negativ-Mantra über das Lästern. Also, dass Lästern im Prinzip sehr viel mehr schlechten Einfluss auf uns hat, als ich das vorher so angenommen hatte. Also das hat sehr viel Sinn gemacht, wie Rebecca das erklärt hat, dass du das dir halt immer wieder selber vorsagst und damit deinen natürlichen Negativ-Bias verstärkst. Das hat mir total eingeleuchtet.
Man fängt dann an, das vielleicht schon fast mantraartig zu wiederholen, zu Hause dann vielleicht auch nochmal. Und dann kommt es natürlich an einen Punkt, da dient es nicht mehr nur dem einfach loswerden, also ich nehme die Last so ein bisschen von meinen Schultern, sondern ich komme in fast mantraartiges Wiederholen und versorge mein Gehirn und mich selbst ja eigentlich ständig mit dieser negativen Erfahrung.
Wie war es bei dir?
Total, ja. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, den ich tatsächlich immer noch bemerke. So, wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann bin ich jetzt sehr sensibilisiert dafür, wie vielen Leuten ich das erzähle. Und ich ertappe mich total häufig dabei immer noch, oder? Geht's dir auch so?
Ja, also ich meine, man neigt ja einfach so ein bisschen dazu, weil es halt was ist, was man gut erzählen kann.
Ja, genau.
Gute
ja.
Geschichten sind ja immer mit viel Emotion. Wenn man sich aufgeregt hat, dann ist es per se erstmal irgendwie interessant für andere Leute zuzuhören. Aber ja, ich glaube, das sollte man sich abgewöhnen.
Ja. Für mich ist ein Punkt noch sehr hängen geblieben, und zwar, dass so dieses ganze Achtsamkeitsthema halt auch bedeutet, dass man seine eigenen Bedürfnisse wieder wahrnimmt. Und ich habe da vor einer Woche oder so gab es bei Instagram so ein David Ferrier, das ist so ein Cartoon-Zeichner, der hat so ein Cartoon gehabt, wo das sein Bild dafür war, dass er halt schlechte Gedanken, in Anführungszeichen schlechte Gedanken, also Gedanken, die er als unerwünscht eigentlich wahrnimmt, die sich ihm aber aufdrängen von seinem Geist, dass er die rechtzeitig bemerkt und wieder rauswirft, also gar nicht erst zulässt, dass sie sich so verankern. Und das Bild, das er dafür hatte, war so ein Koch, der in der Küche ist und die Tür offen hat. Und da kommt halt eine Taube rein und will essen. Und wenn er die Taube rechtzeitig bemerkt, kann er halt die Taube rausscheuchen und die Tür zumachen. Aber wenn er es nicht rechtzeitig bemerkt, hat halt die Taube, die irgendwie an seinem Mehl rumpickt. So. Und das fand ich als Bild ganz cool, dass man halt immer, wenn man das rechtzeitig bemerkt und achtsam genug ist und nicht so mit, weiß ich nicht, Kochen so krass beschäftigt ist, dann sieht man halt die Taube und kann sagen, hier Taube, geh bitte raus, ich mache jetzt die Tür zu.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich muss auch sagen, ich habe die Folge nochmal gehört, und was mir dann beim zweiten Hören noch viel stärker aufgefallen ist, dass die beiden immer wieder betonen, dass es alles Lerngelegenheiten für uns sind und dass es im Prinzip auch darum geht, nicht nur irgendwie jetzt, wie du sagst, die schlechten Sachen aus der Wahrnehmung rauszunehmen, sondern vielleicht auch das umzudeuten. Also vielleicht kann man auch einfach der Taube ihr eigenes Taubenfutter in die Küche stellen, dann hat sie ihre Ecke, wo sie hinfliegt und geht aber nicht an mein Essen. und kann einfach sagen, okay, das ist jetzt die und die Situation, die kann ich per se nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich da dran gehe. Und ich kann vielleicht auch die schönen Momente in den schlechten Situationen suchen.
Und wir müssen dir auf jeden Fall mal Props geben, dass du in allen Folgen, in denen das gefordert war, immer diejenige warst, die dann die Experimente, sag ich nächstes Mal, mitgemacht hat, die dann so in der nächsten Folge war es ja dann diese die Wunderfrage und so, also ne, dass du, da hast du dich immer bereit erklärt, das fand ich. Kurz Applaus.
Vielen Dank. Finde ich cool. Ja, also ihr müsst euch anhören. Ich habe einfach kostenlose Psychotherapie bekommen, das finde ich super. Also
voll gut, ja. Kleines Coaching. Ja. Dann Folge 46, da hatten wir Wandelmutig zu Gast, meine liebe Frau, Dr. Jana. Und da ist mir am ehesten in Erinnerung geblieben, Problem Talk creates Problems, Solution Talk creates Solutions.
Definitiv. Das ganze Mantra unserer Serie, das kann man einfach über alles oben drüber schreiben.
Und zwar ist das die Frage so, was guckt man sich im System an? Also wenn man sich ganz viele Probleme anguckt, dann ist man sehr problemfokussiert. Und wenn man sich Lösungen anguckt, ist man sehr lösungsfokussiert.
Ja, total. Und das hilft mir tatsächlich sehr häufig, seit ich es gehört habe, einen anderen Blickwinkel zu bekommen, der jetzt nicht so, ne, wir hatten ja in der Folge mit Psychology Jungle dieses toxische Positivität, dass man so, hey, du musst immer positiv sein, das ist Quatsch, aber dass man hier halt einfach nur in die richtige Richtung schaut. Das muss ja dann nicht so super positiv sein, aber dass man zumindest lösungsorientiert in die Lösungsrichtung schaut. Das fand ich super bereichernd, diesen Gedanken.
Ja, da gibt's ein schönes Zitat von, und witzigerweise ist es von Bernard Jimek, weil man es eigentlich ihm nicht so zuschreiben würde. Das geht aber in die gleiche Richtung. Der sagt, it's better to light a candle than to curse the darkness.
Ja.
Also passt er optimal dazu. Und ich weiß nicht, wie er, in welchem Kontext er das mal irgendwo gesagt und aufgeschrieben hat, aber ich finde, es rundet schön ab, dass ein Zoologe schon vor sehr langer Zeit auch so in die Richtung, also wir haben da einfach noch lange Aufholbedarf, alle von uns.
Diese Jimek-Dokus sind übrigens so meine ersten Berührungspunkte mit so Tieren und so gewesen. Das hat mich mega beeinflusst.
Ja, ich fand den auch richtig super. Ja. Mir ist noch im Kopf geblieben, das war so ein winziger Nebensatz, den Jana zwischendurch gesagt hat. Und zwar ging es da kurz darum, dass sie so sie konnte irgendeine Situation weiterspinnen, die ich gar nicht beschrieben hatte oder genau vorhersagen, wie die weitergeht. Und ich habe dann gesagt, ach ja, krass, dass du das so sagen kannst. Und dann war ihre Antwort drauf, naja, wenn du dich schlecht fühlst, dann wird es ein psychologisches Modell dafür geben, warum du dich schlecht fühlst. Also sie wollte, glaube ich, sagen, dass es gar nicht so besonders ist, dass man das weiterspinnen kann. Aber das hat voll Klick gemacht bei mir, weil ich, also häufig neigt man ja so dazu zu denken, seine negativen Gefühle nicht zu validieren oder die irgendwie vom Tisch wischen zu wollen oder die nicht, zu sagen, das ist jetzt nicht adäquat, dass ich mich hier so fühle. Und das aber von der anderen Seite zu betrachten und zu sagen, okay, es gibt wissenschaftlich betrachtet quasi einen Algorithmus, einen Entscheidungsbaum, der mich jetzt zu diesem Punkt hier geführt hat und das ist absolut beleg- und nachvollziehbar. Das, verstehst du, was ich meine? Das hat voll Sinn gemacht in dem Moment und ich dachte wirklich so, hey, krass, wie dumm, dass man sich immer so wichtig nimmt. Die Psychologie kann das alles erklären.
Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich kenne das selber aus der Psychotherapie, dass man halt da, wenn man anfängt, dann geht man da hin und denkt so, meine Probleme sind einzigartig. Niemand anderes hatte jemals dieses Problem. Ich bin ein Einhorn. Und dann erarbeitet man sich so, dass das halt alles irgendwie klaren Regeln folgt und dass es völlig erklärbar ist alles. Und dann ist man erst so, also ich persönlich war erst so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dachte so, ach so, das ist einfach völlig normal. Und dann, wenn man das aber akzeptiert, dann hilft das total so im nächsten Schritt, dann, dass man sich so denkt, okay, cool, dann haben das schon ganz, ganz viele Leute vor mir gemacht, denen geht es jetzt auch besser und dann kann ich das auch hinbekommen. Also das ist ein sehr befreiender Gedanke im zweiten Schritt.
Ja, definitiv, finde ich auch.
Ja. Ich habe noch einen Punkt aus der Folge, den ich kurz noch mal sagen wollte, und zwar dieser Zahnradgedanke, dass man so, es ging ja um Betriebe, in der Klinik zum Beispiel, und dass, wenn ich da ein Zahnrad bin und halt an meinem Zahnrad was verändere, dass dann alle anderen Zahnräder irgendwie mitdrehen oder das irgendwie kompensieren oder ausgleichen müssen. Und da hatte sie ja dieses, dass man, wenn man 100% arbeitet und dann irgendwie der Chef kommt und sagt, ja, hier, mach das nochmal, dass man dann als Satz sagen kann, ja, cool, mache ich. Was mache ich denn dafür nicht?
Ja.
Weil 100% sind halt 100% und geht nicht mehr. Und das fand ich einen sehr geilen Gedanken. Ich habe ein paar Wochen später mit einem Kumpel aus der Uni Gießen telefoniert und der meinte halt so, ja, mit Nachtdiensten und so ist alles schwierig mal wieder, weil Corona, dies, das. Und dass sie jetzt einfach mehr Dienste machen sollen. So. Und dann meine ich auch so, ja, wo macht ihr denn dann Abstriche? Und dann meinte, wie? Ach so, ja, stimmt. Also das ist ein total wichtiger Gedanke, glaube ich.
Ja, ich weiß noch, dass sie gesagt hat, dass es entsteht ein Vakuum. Also wenn ich irgendwie mich weigere, Dinge zu tun, dann entsteht an der Stelle, wo ich sie nicht tue, ein Vakuum. Dann muss entweder jemand anders dafür in die Bresche springen und mehr arbeiten oder es entwickelt sich halt von einer anderen Richtung Lösung oder irgendwo werden halt andere Dinge gekürzt. So, das macht auf jeden Fall auch richtig viel Sinn.
Ja. Okay, nächste Folge.
Und
Dr. Lisa Leiner.
Entschuldigung, noch ein kleines Ding ist, dass auch kleine Schritte, also das ist der, das war diese Sache, wo wir bei der Wunderfrage waren, dass sie gesagt hat, okay, es geht nicht darum, jetzt von der 4 auf die 10 zu springen, sondern einfach zu fragen, was hat schon mal funktioniert, was mir jetzt so ein kleines bisschen vorwärts helfen kann. Einfach so die nächste Treppenstufe nur, nicht das nächste Stockwerk, einfach nur einen kleinen Schritt nach oben. Jetzt darfst du zum nächsten kommen.
Ja, guter Punkt, aber Folge 47 war Dr. Lisa Leiner. Was ist dir da am ehesten hängen geblieben, Jana?
Also zum einen natürlich dieses Gespräch suchen, dass sie gesagt hat, wir müssen aktiv, also dass halt ein ganz großes Problem diese Erwartungshaltungen sind und dass es viel darum geht, sich aktiv ein Feedback zu holen, beziehungsweise halt Erwartungen abzustecken, dass man nicht irgendwie in den anderen reininterpretiert, was der wahrscheinlich von mir erwartet und dann irgendwie das zu versuchen, deckungsgleich mit dem zu bringen, was ich von mir erwarte, sondern dass man so Sachen halt auf den Tisch bringt, dass man darüber spricht und das klar vor sich hat und nicht so ein Rätselraten betreibt untereinander. Und und die kackenden Tiere.
Und was? Achso, die kackenden Tiere. falls du gerade zuhörst, die Person, die das gewonnen hat, schreib doch mal, ob das angekommen ist. Also interessiert mich nur, weil ich habe es von hier aus verschickt und man hört halt ganz häufig so, hey, ist angekommen, vielen Dank und cool und so. Ich will da gar keine Dankesrede für, es geht mir nur darum.
Ich will ein ausgemaltes kackendes Tier sehen.
Ja, okay, eigentlich schon, ne? Ja, schreib uns doch mal bei Instagram oder so. Schick uns mal ein kackendes Tier, bitte.
Ja, komm. Das kann Karim in die Story packen. Das ist in Ordnung. Das wird Instagram bestimmt nicht zensieren.
Nein, Instagram ist nicht bekannt dafür, irgendwie jeden Shit zu zensieren. Wortwörtlich. Okay, mir ist hängen geblieben, echte Pausen finden ohne Arbeit statt.
Eine Pause in der Klinik, wo ich im Seminarraum irgendwelche Fälle weiter bearbeite, indem ich mir Fachbücher noch dazu hole und parallel schiebe ich mir ein Käsebrötchen zwischen die Kiemen und nehme noch einen Schluck Red Bull, damit es noch besser funktioniert und dann 5 Minuten später stehe ich wieder unten. Das war keine Pause.
Das fand ich sehr interessant. Das war ja auch dann unsere Preisfrage sozusagen, dass uns die Leute, habt ihr übrigens ganz toll gemacht, es gab richtig geile Bilder, wo ihr überall Pause macht, wie am Strand. Mega. Auf jeden Fall fand ich das einen total wichtigen Gedanken, den ich so, selbstständig und so, das kontrolliert ja keiner hier. Da habe ich mich auch selber jetzt oft bei ertappt, dass ich dann einfach mal was anderes mache und irgendwie hier jetzt Sport mache oder irgendwie in die Klimmzugstange gehe oder sonst irgendwas mache. Und das war ein total wichtiger Gedanke, den ich eigentlich wusste, so man weiß das eigentlich, aber man, wenn man es nochmal gesagt bekommt, dann festigt es sich. Und mir ist da so, mir ist eingefallen, damals in der Kardiologie in Gießen, da haben wir immer Mittagspause in Anführungszeichen, weil immer, ja, man geht kurz runter, isst in 10 Minuten schnell sein Mittagessen und unterhält sich dabei über den nächsten Fall. So, das war halt die Standard-Mittags- oder ist wahrscheinlich noch die Standard-Mittagspause. Was ein Scheiß. Und mir ist aufgefallen, das, was ich damals gemacht habe, ist, ich bin dann immer noch eine Viertelstunde auf die Toilette gegangen.
Um da deine Pause und deine Ruhe zu kriegen. Ah ja.
Genau. Mhm. Und ich habe halt da auf dem Klo gesessen und quasi jetzt so Real Talk, ich habe halt nichts gemacht. Ich saß da einfach nur und habe einfach nur in die Leere gestarrt, weil ich das brauchte, mal 15 Minuten klarzukommen. Und ich habe dann halt doofe Kommentare auch bekommen, weil ich dann so lange auf der Toilette mache. Aber das war halt der Ort, wo dann niemand was sagt, so nach dem Motto, oh ja, da musst du jetzt aber mal rauskommen, weil kann jemand noch sagen, ja nee, sorry, ich hatte Durchfall.
Also, da wird niemand was auch sagen, das ist too much information.
Na? Ja, ganz genau. Und deshalb fand ich das interessant, dass ich das damals so kompensiert habe und jetzt auch weiß, warum. Ja.
Ja, für mich hat sich da auch irgendwie ganz, also wir hatten ja super viele Links zwischen den verschiedenen, also obwohl wir jede Person zu einem anderen Thema unter diesem großen Komplex eingeladen haben, haben sich ja super viele Querverweise ganz von alleine ergeben. Mhm. Und an dem Punkt war ich auch wieder an Psychology Jungle erinnert, weil es irgendwie ja so ein bisschen auch darum ging, also ich habe das genannt, irgendwie den Kopf zu verarschen. Und dann haben die beiden mich verbessert und gesagt, naja, es geht eigentlich mehr so darum, sich zu kennen oder zu verstehen, wie man funktioniert. Mhm. Und wenn du halt nicht weißt, dass dein Kopf und dein Körper es nicht als Pause wahrnimmt, wenn nicht deine Körperhaltung sich ändert, dein Ort sich ändert und die Bewegung, die du ausführst, sich ändert oder die Tätigkeit, die du tust, dann ist es irgendwie ganz normal, dass man sich dann mit den Kollegen hinsetzt, 5 Minuten den Fall bespricht und das dann für eine Pause hält. Und also dieses Thema, dass du verstehen musst, wie du funktionierst, kam da auch wieder, und das passt ja im Prinzip auch wieder zu dem, was wir gerade bei Jana hatten, dass man immer irgendwo in ein psychologisches Modell passt. Also ja. Finde ich richtig cool. Also das unterstreicht ja nur, wie recht sie alle haben.
In Folge 48 kam dann Dr. Elisabeth Brande-Busemeier vom BAT und hat uns so ein bisschen die berufspolitische Perspektive gegeben. Wobei, das war eigentlich das, was wir geplant hatten, aber es wurde dann eigentlich mehr ihre persönliche Perspektive, weil sie halt so krass viel reflektierte Erfahrung hat, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das hat ja einen unglaublichen Erfahrungsschatz, aus dem sie schöpft. Mhm.
Ja. Da ist mir am ehesten halt auch aus ihrer Erfahrung heraus in Erinnerung geblieben, dass man sich seine eigene Stelle schaffen kann sozusagen. Mhm. Dass sie halt diese geile Perspektive hatte, so, ja wieso, wenn ich doch ein realistisches Bild davon habe, was so gefordert ist, dann kann ich doch auch hingehen. Und dann hatte sie dieses Beispiel mit, warum sollen sich nicht zwei Frauen, die in Mutterzeit sind, die gerade aus der Mutterzeit, also aus der Elternzeit kommen, eine Bildgebungsstelle teilen oder so. Ne?
Ja.
Das war so ihr Beispiel. Und da dachte ich so, ah, okay, krass. Das heißt, man kann auch in einen ganz aktiven Part verfallen oder sich begeben aktiv, indem man halt sagt, okay, ich möchte das aber so und so haben. Und solange das nicht komplett realitätsfremd ist, wird das dann schon passen. Das fand ich total motivierend und irgendwie bestärkend.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch so diesen Handlungsaufruf mitgenommen, dass halt diese Stelle dir nicht vor die Füße fallen wird, sondern dass du aktiv die Vorschläge machen musst und kreative Lösungen suchen musst, die für dich passen und das halt selber pushen musst. So das was mir auch hängen geblieben ist, dass sie diese Vielfältigkeit im Lebenslauf total positiv dargestellt hat, weil man ja häufig aus der Perspektive, die nicht irgendwie so straight line ist für ein Fachthema und Spezialist zu werden, sondern mal hier geguckt, mal da geguckt und dann denkt man sich, ach du je, was kann ich denn eigentlich? Und ach, ich kann mich doch nicht da bewerben, weil ich kann das ja gar nicht. Sondern einfach diese Vielseitigkeit total positiv und als Chance zu sehen und auch überhaupt nicht zu denken, dass es ein Hindernis für irgendwas sein muss. Also wenn es irgendein Beispiel gibt, dass man noch alles mit diesem Beruf machen kann, dann ist es Elisabeth.
Wirklich.
Meine beste Eigenschaft war und ist meine Flexibilität. Ich bin Großtiere gewohnt. Ich bin vielleicht von daher nicht ganz so ängstlich, wenn man eine Kuh schon mal aufgeschnitten hat oder tausende Binneneber vielleicht operiert hat im Raum von einem langen Schweinebestandsbetreuerleben, dann hat man auch nicht so viel Sorge, da bei einem Hund einen innenliegenden Hoden zu suchen. Mhm. Und so muss ich auch sagen, dass ich so von jedem beruflichen Schritt auch immer was abgebracht habe, dann für den nächsten.
Ja, also dass sowohl gerade Lebensläufe okay sind, als auch so Kreuz- und Querlebensläufe. Ich meine, Das ist natürlich bei uns Wasser auf die Mühlen, weil wir ja beide jetzt nicht so super straighte Lebensläufe haben. Aber ey, das ist okay. Das ist sehr bereichernd.
Ja, definitiv. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass ein Spezialistendasein irgendwann langweilig werden kann.
Schon, oder? Hm. Ich weiß, dass mein Doktorvater irgendwann meinte, dass er sich wie in so einem Hamsterrad fühlt. Weil er immer die gleichen Sprossen sieht, so, ne?
Yeah.
Und immer weitermacht. Und halt, aber es nie so krass sich ändert. Das fand ich ganz interessant, weil das der Typ war, der halt mein Vorbild war, wo ich immer hin wollte. Und dann hatte das irgendwann so gedroppt und dann dachte ich so, oh, okay, krass.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist der Appell für mehr Diversity im Lebenslauf.
Ja, total. Ja. Okay. Folge 49. Da hatten wir Jolle zu Gast. Das war sehr cool. Die hat so ein bisschen aus der BVVD, also aus der studentischen Perspektive gesprochen. Und auch da ging es im Endeffekt wieder darum, man kann was aktiv ändern, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Was ist dir da hängen geblieben?
Also definitiv auch dieser Part, dass man sich engagieren kann und dass man das vor allen Dingen auch schon sehr früh tun kann und sich nicht also ich habe mich als Studentin immer krass unbedeutend gefühlt. Also ja, ich hatte das Gefühl, ich bin ein Nichts in diesem riesigen System und was soll ich denn, wer interessiert sich denn für meine Meinung oder für meine Pläne? Ich wäre niemals zu irgendeinem Prof gegangen, um zu sagen, hier, ich möchte gerne das und das machen, können Sie mir dabei helfen oder so, wobei das wahrscheinlich total gut funktioniert hätte, weil jeder froh ist, engagierte Leute vor sich zu haben, aber der Gedanke wäre mir niemals gekommen. Also einmal diese Möglichkeit zu haben, selber aktiv zu werden und sich seine Bereiche zu suchen. Und zum anderen aber auch damit so eine Hilflosigkeit zu bekämpfen. Also man hat ja bei Jolle sehr, sehr stark auch gemerkt, wie stark sie in diesem Thema drin hängt, emotional. Wie wichtig ihr diese Branche ist und dass die Branche gut funktioniert. Und ich glaube, das ist halt wirklich der Punkt, an dem man entweder verzweifelt und sagt, ich will mit diesem ganzen Quatsch nichts mehr zu tun haben. Oder an dem man sagt, so, und jetzt tue ich was dagegen. Und ich glaube, dass das beste Beispiel dafür ist, dass es sich einfach sehr, sehr viel besser aushalten lässt mit der zweiten Variante.
Im BVVD habe ich auch festgestellt, dass die Leute, die sich dort engagieren, über den Tellerrand der Tiermedizin hinausschauen, eben sich beschäftigen mit Mental Health, mit Welfare, Animal Welfare, mit auch im Zusammenwachsen in der Studierendenschaft über den Standort hinaus. Also, dass wir auch ein bisschen mehr zusammenwachsen müssen als große Gruppe von Studierenden.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir ganz am Anfang in unserer Zusammenfassungsfolge am Anfang über die Studienlage gesagt haben, dass halt das System auch so gestrickt ist, dass man sich halt hilflos fühlt, weil halt damit kann man halt viel einfacher umgehen mit Leuten, die halt denken, dass sie nichts zu sagen haben. Und ich finde das sehr angenehm, da irgendwie so den Gegenpol zu haben und dann zu zeigen, so hey, so hier, wir brauchen halt einen Chirurgiekurs, gab's nicht, habe ich mich kurz drum gekümmert, machen wir und dann läuft das. So, dass man da halt so empowered ist, auch wenn das jetzt ein viel benutzter Begriff ist, aber er passt halt in diesem Moment, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon auch, also einfach von ihr zu hören, wie viele Engagements es von ganz vielen Richtungen gibt, das macht schon auch einfach Mut. Also ich meine, man kann ja durchaus auch in Depressivität versinken, wenn man sich diesem Thema widmet. Und dann aber von jemandem, der so gut vernetzt ist, wie Jolle, zu hören, schau mal, es gibt das und es gibt das und es gibt das und es gibt das und alle arbeiten irgendwo da in die Richtung, gibt ein unglaublich gutes Gefühl. Also so bin ich da rausgegangen.
Das finde ich ist so ein bisschen das, die Quintessenz für mich aus dieser ganzen Reihe, dass wir ja am Anfang ja schon uns Gedanken darüber gemacht haben, dass das ja schon ein krass ernstes Thema ist und wie man das richtig angeht. Und wir wollten ja einen proaktiven Part leisten, dass man irgendwie sich selber zu helfen weiß. Und das hat einfach mega gut funktioniert, finde ich. Weil ich fühle mich jetzt nach diesen 6 Folgen viel bestärkter darin, dass man etwas verändern kann und dass Veränderung möglich ist. Und halt nicht so man muss sich selber opfern und dann kann man irgendwie was ändern, so märtyrermäßig, sondern das ist halt so, nee, man kann einfach dafür sorgen, dass man selber irgendwie gesund bleibt und die Umgebung um sich herum verändern. Und das alle Beispiele haben das gezeigt, dass das, wenn man da die Systeme versteht und wenn man so ein bisschen offen ist für seine eigenen Emotionen und so, dass Entschuldigung, dass dann Veränderung machbar ist und realistisch ist. Das finde ich total bestärkend.
Auf jeden Fall. Und wir haben da in der Folge mit Jana so ein bisschen drüber gelacht und gescherzt, dass wir jetzt ein DIY mit 4 Schritten zum Erfolg machen quasi, so in dem Wissen, ja, das geht ja eh nicht. Aber ich habe echt das Gefühl, wir haben ein paar gesammelt. Also das ist sicherlich weit weg von komplett, aber ich glaube, so ein bisschen Tutorial können wir jetzt schon schreiben.
Total, ja. Ja. Das waren unsere 6 Folgen zum Thema Not One More Vet. Das ist jetzt die 7. Und da hört es aber nicht auf. Also wir bleiben weiter am Thema dran. Jana und ich sind schon seit ein paar Wochen dabei, ein bisschen was zu organisieren und zu tun. Und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber ihr seid natürlich hier die Ersten, die es erfahren, wenn es konkreter wird. Und uns hat das, glaube ich, ich kann nur für mich sprechen. Mich hat es bestärkt, dass der Plan, den wir haben, viel realistischer ist, als ich es dachte, bevor wir diese Folgen aufgenommen haben und gesehen habe, was irgendwie alles möglich ist, oder?
Ja, also ich finde, es geht kein Weg mehr an der Veränderung vorbei. Also das haben diese ganzen Folgen gezeigt, das zeigen diese unzähligen Medienberichte, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen aufploppen, nicht nur in der Branche, sondern auch quasi massenmedial. Ich habe das Gefühl, es ist so, die Welle ist so angestoßen und es wird sie niemand mehr aufhalten. Ich habe das Gefühl, diese Veränderung ist in vollem Gange, wir sind mittendrin und wir müssen eigentlich nur noch gucken, dass sie so einigermaßen in die richtige Richtung läuft, vielleicht unseren eigenen Teil dazu beitragen und ansonsten enjoy the show.
Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Dann wollen wir noch mit diesem ominösen Cliffhanger enden und hoffen, dass ihr die Show enjoyed habt. Und dann sprechen wir uns in 2 Wochen wieder, oder?
Ja, klar.
Machen wir dann mit regulären Folgen weiter. Das wird total krass, das wird voll der Wandel. Aber ja, wir suchen ein paar coole Studien raus und dann liefern wir euch wieder Edutainment. Bis in 2 Wochen.
Jawohl, ich freue mich drauf. Mach's gut, Karim.
Ciao.
Tschüss. Ein riesengroßes Dankeschön geht natürlich noch an euch, liebe HörerInnen. Vielen Dank, dass ihr auch nach 50 Folgen noch dabei seid, dass ihr uns unterstützt mit euren Kommentaren, euren Fragen, euren Themenvorschlägen, eurem Feedback, dass ihr die Folgen hört und dass ihr aktiv mitgestaltet. Wir freuen uns auf die nächsten 50. Bis bald.